It's you, it's me, or is it you? It's a confusion. Someone's called us down in Brazil.
Sie wären fast gestorben. Sie haben einen komplizierten Bruch des Schienbeins in beiden Beinen. Ich bin Ihr allergrößter Fan.
Er sagte, er wollte letzten Dienstag losfahren. Ist das nicht eigenartig?
Das war wirklich ein Wunder, dass Sie mich gefunden haben.
Ich bin Ihnen sozusagen gefolgt.
Sie sind mir gefolgt?
Ich muss leider davon ausgehen, dass Paul Sheldon tot ist.
Sie dreckiger Mistkerl. Wie konnten Sie nur? Misery Chastain darf nicht tot sein.
Herzlich willkommen, meine lieben Filmfreunde, zu einer neuen Folge Vier Fäuste für einen Podcast. An meiner Seite mein lieber Freund, der Ferhat. Wie geht's dir, mein Lieber?
Ganz gut, mein Bester. Wie geht's dir?
Ja, soweit so gut. Ich würde die Folge einmal kurz mit einem Announcement starten. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir nicht mehr jede Woche eine neue Folge releasen werden, sondern jede zweite Woche. Es hat einfach den Grund, weil wir noch beide Jobs haben und wir machen alles selber, ja, also schneiden, Reels machen dafür, auf YouTube hochladen, das Thema ausdenken, recherchieren, Zusammenfassungen machen und so weiter. Und deswegen werden wir jetzt jede zweite Woche hochladen, aber dafür mit gutem Content und schönen Themen. Und dann habt ihr auch ein bisschen mehr Zeit, um euch die Folge dann im Laufe der Woche reinzuziehen. Das mal kurz an der Stelle vorher. Yes. Wir machen heute eine Review zum Film Misery und zwar aus dem Jahre 1990 mit einer Laufzeit von 107 Minuten. Regie hat geführt Rob Reiner und es ist ein Thriller. Buchvorlage von Stephen King aus dem Jahre 87. Wie sieht's bei dir aus? Hast du schon Stephen King Bücher gelesen? Hast du Stephen King Verfilmungen gesehen?
Eigentlich ja, ey, Dutzende. Stephen King. Ach Mann, ja. Alter, ich hatte doch damals in der Schule noch so ein Referat über Stephen King gehalten, falls du dich erinnerst.
Echt? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich wusste,
ja, was
hast du auch gemacht?
Bruce Lee hatte ich mal so beim Klappert gemacht, aber Stephen King gab es ja auch nochmal, da habe ich ja auch so ein bisschen so eine Vorlage sogar ausgedruckt gehabt, falls du dich erinnerst. Das habe ich ja dann verteilt und mal so ein bisschen euch so mit eingebunden in die Klasse, so, ne? War er aber.
Ach, krass, das weiß ich gar nicht mehr. Nee.
Long Short Story, Alter. Heißt das Long Story Short oder was? Ja, aber Stephen King, voll mal. Genau. Also ich bin richtig Fan.
Mann. Echt? Krass.
Boah, ich liebe Stephen King.
Okay, cool. Ja, also ich habe weder ein Buch gelesen, noch einen Film gesehen. Das Einzige, was ich damals mal gesehen habe, war von S, die Film, also die TV-Serie, Zweiteiler, den Film davon von früher. Den fand ich ganz gut, ist aber auch nicht viel hängen geblieben. Und jetzt aktuell so, Misery ist auch meine Erstsichtung tatsächlich. Ich habe die Remakes zu It gesehen, also S1 und 2, aber sonst bin ich da gar nicht so im Thema drin. Was natürlich auch nochmal interessant ist, weil, wie gesagt, so der erste quasi Stephen King-Verfilmung.
Aber The Green Mile hast du auch gesehen, oder?
Stimmt, ja, das ist ja auch Stephen King, ne? Genau, richtig. Ja, ich bin jetzt so eher auf die Sachen wie Friede der Kuscheltiere, Misery,
also dieses Horror
und S und so weiter. Genau, richtig. Da habe ich jetzt bis auf Misery, vielleicht holen wir noch mal ein paar andere Dinger nach. Gar nicht so ein Thema tatsächlich. Aber gut, vielleicht die Zuschauer, Zuhörer könnt da mal in die Kommentare schreiben, was so euer Lieblingsfilm ist. Jawohl, würde ich sagen, fangen wir mal an mit der Zusammenfassung. Der erfolgreiche Schriftsteller Paul Sheldon beendet während eines Schneesturms in Colorado sein neues Buch in einem abgeschiedenen Hotel. Er packt sein Ritualset, einzelne Zigarette, eine Streichholzschachtel und eine Flasche Dom Perignon aus und schreibt The End, um sein Buch zu beenden. Paul genießt den Moment und macht sich dann in seinem Mustang auf den Rückweg nach New York. Da kommt er nämlich eigentlich her als Buchautor. Die Straße ist voller Schnee und das Wetter schlägt um. Die Straßen sind vereist und rutschig. Der Schneefall wird dichter und Paul verliert die Kontrolle über sein Auto. Er knallt gegen einen Baum, überschlägt sich und bleibt im Schnee bewusstlos zurück. Annie Wilkes, oder Wilkes, glaube ich, eine Ex-Krankenschwester und selbsternannte größter Fan von Paul, findet das verunglückte Auto, zieht den schwerverletzten Paul heraus und bringt ihn in ihr abgeschiedenes Haus. Pauls Beine sind komplett gebrochen. Er hat massive Schmerzen. Als Paul wieder zu sich kommt, liegt er in Annies Gästezimmer. Sie erzählt eben, sie habe ihn gerettet und wolle sich um ihn kümmern, bis die Straßen wieder frei und die Telefone wieder funktionieren. Ja, wie findest du den Anfang? Wie findest du Paul? Wie findest du Annie? Also ich kann vorab schon mal sagen, ich habe den Film nie gesehen, aber ein paar Szenen und Abschnitte habe ich schon mal auf Social Media gesehen, gerade die Hammer-Szene logischerweise, ja. Und ich wusste natürlich, dass das die Bösewichtin ist, so gesehen. Ne? Deswegen war es so ein bisschen Spoiler schon an der Stelle. Aber wie findest du es alles so? Glaubst du ihr am Anfang jetzt, wenn man das... Ne?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich kaufe ihr das voll ab. Die ist so dieses, ja, diese kümmernde Frau. Mann, das haben wir doch auch so ein bisschen bei Bring Her Back, wo du so denkst, ja, das ist so diese süße Mom, ne, die sich so sorgt.
Ja, ja, voll.
Ich muss aber ehrlich sagen, so dieses, der Anfang und auch so bis zu dem Unfall mit dieser ganzen Schnee, mit diesem ganzen Chaos, muss ich ehrlich sagen, das erinnert mich, ich weiß nicht warum, aber auch so ein bisschen an Shining. Cameron, das hat auch so ein bisschen diesen gleichen Flair, so mit dem Schneesturm, bla bla. Aber mega, Alter. James Caan, ey, finde ich, lieb den sowieso voll. Allein schon nur wegen der Pate. Ich liebe den Kerl. Das ist, ich finde, mega.
Ja, der ist sehr charismatisch, finde ich auch.
Ja.
Shining habe ich auch direkt dran gedacht. Schnee und Hotel Autor. Das ist, glaube ich, Jack Nicholson auch.
Ne? Ja, genau.
Der geht ja ins Hotel dann da mal, um dann sein Buch zu schreiben auch. Genau. Ich versuche es jetzt mal so ein bisschen ohne Vorwissen zu sehen. Das ist ein bisschen wie bei Bring Her Back bei dir. Du warst ein bisschen vorbelastet. Aber sie macht es eigentlich ganz nett und es ist nachvollziehbar, dass alles zugeschneit ist. Es ist ein kleines Örtchen irgendwie, ne? Man kommt da nicht weg und kann nicht telefonieren. Anfangs wird Annie freundlich und übervorsorglich. Sie gibt Paul Schmerzmittel in Form von roten Tabletten, wechselt regelmäßig seine Verbände und erzählt begeistert, wie sehr sie seine Romanreihe über die Figur Misery liebt. Doch schon in den ersten Tagen zeigen sich kleine Störungen in ihrem Verhalten. Sie spricht unkontrolliert, wirkt schnell beleidigt, hat Stimmungsschwankungen und zeigt unterschwellig Aggressionen. Da habe ich mir schon so gedacht, Autounfall und deine Beine sind komplett gebrochen. Das ist schon irgendwie, war die das vielleicht?
Hattest du da schon direkt so diesen Verdacht?
Ja, irgendwie schon. Also wie gesagt, ich wusste ja, dass sie die Bösewichtin ist, nur was sie dann alles schon gemacht hat, wusste ich halt nicht. Ne? Ja. Und wie krass das auch später wird, wusste ich auch nicht. Und ich habe mich auch gefragt, die roten Tabletten, die er kriegt, sind das wirklich Schmerzmittel oder ist das irgendwas anderes, was sie irgendwie sediert? Also machen Schmerztabletten ja teilweise auch, aber schon stärkere irgendwie, ne? Und so weiter. Und auch die Stimmungsschwankungen von Andy wird ja immer schlimmer. Vom Verlauf des Films, von Anfang an ist es so ein bisschen hin und her und dann wird es immer schlimmer. Hast du dich das auch alles gefragt? Wie findest du so die Dynamik zwischen beiden und das, was mich ja so, was so einengend ist, der kann sich nicht bewegen, ne? Er kann nicht weglaufen, er kann nicht irgendwo hinlaufen, er muss da liegen und am Anfang ist es auch noch relativ vertraut, ne?
Ja.
Sie sagt dem so, ich bin ihr größter Fan, er freut sich so ein bisschen, er hat sein neues Buch dabei, er hat ja mit seiner Agentin telefoniert am Anfang auch, dass er was ganz anderes machen will. Er will Misery weglassen, er hat keinen Bock mehr da drauf und er will was Neues schreiben. So. Und dann denkst du natürlich, oh, sie ist ihr größter Fan, sie mag Misery, ist vielleicht keine gute Idee, das Skript zu zeigen, was er da geschrieben hat. Ne?
Richtig.
Wie findest du so, vor allem Kathy Bates' Performance, wie findest du das alles so drumherum?
Oh, und so? Mann. Die ist auch mega, Mann. Also wie die drauf ist, das ist halt, wie gesagt, ne, die Frau ist mega, auch so mit dieser Art, wie du sagst, so erst dieses Fürsorgliche und dann, wie sie auch diese Schwankungen machen kann, ne? Die inszeniert das richtig, richtig geil. Aber dann in die Lage versetzt von James Caan ist immer noch so dieses Ding, ja, das ist ja richtig so, der fühlt sich ja die ganze Zeit schon so geschmeichelt, der merkt so, ah Mann, komm, Alter, die ist einfach nur so ein Fan. Aber du musst halt trotzdem bedenken, ey, der liegt da wirklich, der kann sich nicht bewegen und der muss ja die ganze Zeit eigentlich daran denken, also du bist ja hier komplett fremd und du bist eigentlich hilflos, ne? Also da ist so die ganze Zeit diese Spannung irgendwie so, boah, was passiert jetzt? Das ist mega.
Ja, vor allen Dingen auch, du kennst die Frau nicht und du kennst den Ort nicht. Und wann ist es denn mal an der Zeit, dass er mal telefonieren kann? Ja, weil das wird später auch nochmal wichtig, so, ne? Weil ja Leute auch nach ihm fragen, so wo der denn ist.
Richtig, richtig.
Ne? Ich finde, das ist eine schöne Geschichte rund um Fans, um Kulte, um Fankult auch und so weiter, um Fans, die übertreiben, Fans, die sich einer Sache extrem verschreiben und zwar krank verschreiben schon. Das wird auch später nochmal ganz klar, was da so passiert. Ich weiß auch nicht, ob Stephen King da irgendwie vielleicht so ein bisschen auf sich selber referenziert hat. Na, dass es auch dort Fans vielleicht geben, die sagen, ey, mach mal nochmal, was weiß ich, eine Fortsetzung von der Reihe oder so. Oder ich will, dass das so ausgeht, ne?
Weil so viel ich weiß von Stephen King ist auch tatsächlich, dass er sehr, sehr oft in seinen Romanen das auch so ein bisschen leicht widerspiegelt, tatsächlich mit seinem eigenen Leben. Mhm. Na, und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass zu dem Zeitpunkt war er dann auch in seinem absoluten Peak mit Sicherheit, dass er so ein bisschen gestalkt wurde, dass er so kranke Fans hatte, ne, wo er gesagt hat, boah, geil, da kann ich eine krasse Geschichte drüber schreiben, ne? Mega.
Ja, ja. Ja, Geschichten werden ja meist vom Leben inspiriert, ne? Kurz darauf kauft sich Annie das frisch erschienene Buch Misery's Child, den neuesten Teil von Pauls Erfolgsreihe, und rastet komplett aus, als sie erfährt, dass Misery stirbt. Annie stürmt ins Zimmer und rastet komplett aus. Sie zwingt Paul, das neue Buch, was als nächstes veröffentlicht werden soll, in einem Grill zu verbrennen und neu anzufangen. Es ist nicht, glaube ich, ganz richtig. Sie liest ja das Skript von ihm. Das ist ja das, was er da mitgebracht hat von seiner Session. Ja. Und das liest sie und ist dann halt außer sich und zwingt, dann kommt er mit so einem, das ist auch geil, die Tür geht auf, sie kommt mit so einem, ja, so einem Grill einfach um die Ecke, so ein Kugelgrill und sagt, so, jetzt hier, mach mal kaputt, ne, und so. Ist alles scheiße und er ist völlig so, hä, was, wie, ne? Und dann zwingt ihn so richtig dazu. Und als sie eben nächsten Tag schließlich wieder im Zimmer auftaucht, ist sie ruhig und fast sehr ruhig und gelassen. Das ist halt auch so diese extremen Stimmungsschwankungen. Ne? Mm. Und sie zwingt Paul, eine Schreibmaschine zu benutzen, die sie ihm hinstellt, und befiehlt ihm, ein neues Buch zu schreiben, Misery's Return, in dem Misery von den Toten zurückkehren soll. Paul hat keine Wahl, kann sich nicht bewegen, durch seine Verletzungen, abhängig von Medikamenten und den Launen dieser Frau. Ja, das ist eine krasse Geschichte, also eine Entwicklung der Geschichte. Mhm. Es ist ja auch so, dass er dann später irgendwie so ein bisschen, er macht so ein paar Seiten fertig, da komme ich gleich noch zu. Muss er ja, was soll er machen, der kann nicht weg. Mhm. So. Und dann liest er das und es ist nicht genug, es ist nicht gut. Und dann muss er es weiter nochmal schreiben. So, ne? Eigentlich hätte sie die Geschichte schreiben können, so gesehen, aber sie will, dass er das macht, ne? Weil er ja so quasi der Autor ist. Ja, wie fandest du das so, diese Entwicklung? Ne? Auch dieses mit dem Verbrenn jetzt dein
das
Buch.
Ja, da, ab da merkst du ja, okay, jetzt wirst du langsam bedrohlich, genau richtig. Aber dann ist so, irgendwann ist dieses, dass ihr das nicht gefällt, wie er schreibt, ist dann so plötzlich, ey, die wirken dann wie so ein Team, was zusammenarbeitet, und die sind dann ständig sich gegenseitig am Clashen. Ich finde, das hat schon so eine gewisse, so einen gewissen Humor, finde ich. Weil die sind dann wie so ein Ehepaar. Ich habe immer so dieses Gefühl wie so ein Ehepaar, das ich überhaupt nicht verstehe. Das ist geil.
Ich finde das auch cool, weil das auch so einen Höhen und Tiefen hat, ne?
Richtig.
Dann verstehen sie sich gefühlt zumindest. Also Paul macht ja auch sehr viel psychisch, dass die zufriedengestellt wird, ne? Ja. Im Laufe des Films auch, und redet ihr gut zu und sagt, ey, wie wär's denn damit? Und sie, ja geil, das ist super cool und so. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen Witz da bei uns und dann entspannt sich die ganze Situation wieder. Und dann gibt es wieder diese Höhepunkte, wo komplett Ausrastung ist.
Richtig.
Weil er wieder irgendwas gemacht hat, oder da komme ich jetzt gleich zu, was dann passiert und dann auch auffällt vielleicht später und so weiter. Also es ist so ein Auf und Ab, das ist eigentlich wie ein Horrorfilm aufgebaut. Ne? Du hast so die Schreckmomente, dann hast du wieder ein bisschen Ruhe, dann hast du Spannung und so weiter. Das ist eigentlich ziemlich geil gemacht. Wie gesagt, ich habe das Buch nicht gelesen, sollte man vielleicht mal nachholen, um das zu vergleichen, weil da wird wahrscheinlich noch viel mehr passieren. Ne? Und vielmehr auch so ein bisschen Annie beleuchtet, denke ich mal.
Ja, bestimmt.
An der Stelle. Aber gibt es nicht auch noch ein Hörbuch zu?
Ja, stimmt.
Ja, jetzt kommen wir zu einer ziemlich coolen Szene. Und zwar, während Annie immer mal wieder tagsüber unterwegs in der Stadt ist, versucht Paul zu überlegen, wie er aus seiner Lage oder Situation rauskommt. Denn er kann immer noch nicht laufen. Das ist im ganzen Film so, er kann nicht laufen.
Ja.
Beziehungsweise später dann ein bisschen, dann wieder nicht. Denn seine Beine sind noch nicht verheilt. Sie hat ihn auch wohl operiert, das fand ich auch krass. Er wachte auf am Anfang und dann hat er so Verbände um die Beine. Ja, ich habe gemacht, was ich konnte. Ich bin Krankenschwester. Er hat ihn anscheinend operiert. So, okay, krass. Die Tür zu seinem Zimmer ist immer abgeschlossen, wenn Annie nicht im Zimmer ist. Eines Tages lässt Annie unabsichtlich eine Haarnadel fallen. Paul nutzt im Moment, Annie liegt im Obergeschoss im Bett und schaut Fernsehen. Er schnappt sich die Haarnadel, öffnet damit die Schloss und schleicht aus dem Zimmer, sein erster Ausbruch. Jetzt bin ich mir nicht mal ganz sicher, weil ich habe den schon eine Woche nicht gesehen. War die zu Hause, als er da ausgebrochen ist?
Nee.
Das erste Mal, oder war der unterwegs?
Sie war ja unterwegs. Und du hast ja die ganze Zeit dann diese Spannung, wurde ja aufgebaut, weil du dann irgendwie so mitbekommen hast, okay, sie ist jetzt auf dem Weg wieder zurück.
Also es ist auch erstmal spannend, weil er, wie gesagt, er kann immer noch nicht laufen, er ist im Rollstuhl unterwegs. Im Rollstuhl versucht er, durch die schmalen Gänge zu manövrieren. Im Flur sieht er, dass das Haus voll mit Porzellanfiguren ist, kitschigen Dekorationen und Medikamenten. Er muss telefonieren. Im Wohnzimmer findet er auch ein Telefon tatsächlich, greift zum Hörer und stellt fest, dass es nur eine Attrappe ist, denn unten drunter ist das Telefon einfach hohl. Ja, auch richtig geil. Zurück im Flur entdeckt er eine kleine Speisekammer oder Kammer voller Lebensmittel und verstecktes Regal mit Schmerztabletten. Also oben drauf hast du so ganz viele Riegel von diesen roten Tabletten, die er immer kriegt. Die hat auch irgendwie erzählt, was das für ein Tablett ist, habe ich schon vergessen. Und dann kommt eine Szene, wo ich schon danach wusste, okay, der ist am Arsch. Denn im Wohnzimmer stößt er aus Versehen mit seinem Rollstuhl gegen einen Tisch und ein Porzellanpinguin fällt fast runter. Paul kann ihn aber im letzten Augenblick noch greifen und stellt ihn wieder hin. Aber falsch rum. Nicht mit dem Schnabel nach links, sondern nach rechts. Und da wusste ich, okay, er ist am Arsch. Er ist am Arsch. Und er schafft es dann auch wieder zurückzukommen ins Zimmer und sich wieder einzuschießen mit der Haarnadel. Er weiß Gott, wie er das gelernt hat. Vielleicht hat er mal ein Buch drüber geschrieben oder so, keine Ahnung.
MacGyver geschrieben.
Später kommt nochmal eine Szene, wo er aus so einem Zimmer draußen ist, aber das fand ich schon sehr spannend. Wie fandest du das so von 1 bis 10 Spannung?
Beim ersten Mal ist es halt wie, eigentlich mehr so ein bisschen so ein Nervenkitzel. Aber im zweiten Mal, wo er rauskommt, da ist so richtig, boah, scheiße, Alter, jetzt. Weil da hast du quasi, weil da denkst du ja direkt schon als Zuschauer, okay, das kann ja jetzt nicht wieder so gut laufen wie beim ersten Mal. Also das heißt, das muss ja, da muss ja was passieren.
Ja, ja.
Und der Soundtrack spielt ja auch natürlich auch nochmal mit, ey. Und das wird dann noch geiler.
Ja, finde ich auch. Also Soundtrack ist auch ziemlich gut. Ich kann mich tatsächlich jetzt nicht, wenn du mich fragen würdest, an irgendeinen Song spezifisch erinnern. Aber ich war auf jeden Fall sehr angespannt, gerade bei diesen Szenen halt. Und immer wenn Misery, beziehungsweise Annie, sag ich schon, ins Zimmer kommt, dann dachte ich mir, okay, was kommt jetzt? Ja, was hat sie jetzt vor? Das steigert sich ja auch immer, ne?
Stimmt, das ist auch noch so ein Ding. Ja, Mann, das ist auch noch so ein Ding, weil du weißt niemals, wenn sie jetzt reinkommt, ist sie wieder komplett am Ausrasten oder ist sie gelassen, ist sie entspannt? Ne, das ist so ein krasses Ding, ey.
Paul schreibt an Misery's Return, doch die ersten Entwürfe gefallen Annie nicht besonders. Also muss Paul Annie die richtige Geschichte liefern, die sie ergreift und vor allen Dingen ihre Stimmung hebt. Denn er kann nicht weg, wie gesagt. Ja, er muss irgendwie gucken, dass sie zufrieden gestimmt ist und ihn am Leben lässt wahrscheinlich auch. Schließlich gelingt es Paul, die Geschichte so zu schreiben, dass Annie die neuen Kapitel mit glänzenden Augen liest. Paul schmeichelt ihr, sagt ihr, er schreibt das beste Buch, was er jemals geschrieben hat, alles nur, um sich ruhig zu stellen. Ne? Doch Annies psychische Instabilität wird stärker. Sie fällt in tiefe Depressionen, zeigt Paul, dass sie einen Revolver hat. Das war auch eine geile Szene so nebenbei. Hier, guck mal, ich hab Knarre. Gleichzeitig ist sie wieder euphorisch und kindlich begeistert. Es gibt auch noch eine Szene, ich glaube davor, da kommt die einfach mit so einem Zippo-Feuerzeug Benzinkanister, so ein kleiner, kommt die einfach rein und labert irgendwas und spritzt dem so auch aufs Bett so das Benzin. Da haben wir so, oh mein Gott, jetzt geht richtig los. Und in der Szene hat die dann halt nochmal einen Revolver dabei. Das heißt, okay, du weißt auch noch, die ist bewaffnet. Ist ja nicht schlimm genug, dass er nicht laufen kann. Das ist halt ja nur eine Waffe zu Hause. Wie findest du, dass Paul sich so ein bisschen anpasst an Annie mit seinem Verhalten? Haben wir gerade schon gesprochen, so ein bisschen im Team machen die das mit dem Buch und so weiter, ne?
Weil ich glaube, der kommt da selber an so einen Punkt, wo er weiß, so, weil die wird mir nichts antun, weil sie ist halt ein Fan und sie will ja, dass ich schreibe. Deshalb nimmt er das auch, glaube ich, irgendwo, finde ich dann plötzlich so, okay, der nimmt das so krass gelassen. Also der wird auch nicht so wirklich krass nervös. Aber der kann das sehr, sehr gut unterdrücken und er versucht ja dann auch immer wieder auf sie einzureden, aber auf so einer gelassenen, also auf so einer entspannten Art, weil ich glaube, hier erkennt er auch so ein bisschen, boah, du musst halt diese Psychospielchen spielen mit ihr, weil wenn du jetzt nämlich auf die gleiche Art reagierst, kann das natürlich komplett überlaufen, das was. Also mega geil.
Stimmt, du hast eigentlich recht, eigentlich ist sie sich wahrscheinlich sicher, dass sie ihn nicht tötet, weil er soll das Buch zu Ende schreiben und sie ist ja immer noch ihr größter Fan. So, ne? Ja. Wobei später am Ende ist es dann wieder anders, weil das Buch auch fertig ist. Dann, aber du hast eigentlich recht. Ne? Ich habe immer gedacht, boah, hoffentlich killt ihr den nicht. Irgendwie so, aber eigentlich könnte die das ja gerade gar nicht. Er ist ja mittendrin. Ne? Ja. Warum? Also wenn ihr jetzt wegmacht, dann...
Aber du weißt halt trotzdem nicht, ne, wie ihre Psyche, ob die dann irgendwann so einen Knacks kriegt. Das ist ja halt so dieses Spannende die ganze Zeit.
Wie gesagt, jedes Mal, wenn sie ins Zimmer kommt, dann weiß man nie, was gerade passiert. Ne? Ja. Dann irgendwie. Aber auch nochmal hier Kathy Bates Performance, sehr geil. Ich hatte überlegt, warte mal, yo, kennst du natürlich, aber welcher Film fällt dir zuerst an? Bei mir war es Titanic. Da spielt die ja mit.
Boah, Tatsache, Mann. Mir fällt auch nicht wirklich so ein, in welchem Film sie noch so gespielt hat. Aber sie ist trotzdem eine mega, mega Bekannte. Ich muss immer wieder an Roseanne denken, weil ich sage, Roseanne ist doch nicht die Kathy Bates, Alter.
Aber ich denke mal, Misery ist tatsächlich so ihre prägnanteste Rolle wahrscheinlich.
Ja,
ne?
auf jeden Fall.
Aber trotzdem, ich sehe sie und kenne sie, nur ich weiß nicht so ganz genau, außer bei Titanic, woher jetzt genau, ne? Wahrscheinlich, weil sie trotzdem prägnante Nebenrollen gespielt hat mal. Ne? Ja. Na gut, machen wir weiter. Als Annie einmal länger weg ist, öffnet Paul erneut das Schloss von seinem Zimmer. Diesmal plant er systematisch. Er nimmt sich einen kompletten Riegel Schmerztabletten in sein Zimmer. Er füllt die Schmerztabletten in seiner Hand zusammen. Er macht die halt auf, das sind so Kapseltabletten. Macht die auf, sammelt die und später an dem Abend oder an dem nächsten Tag versucht er das ins Annies Getränk reinzutun. Außerdem ist es so, dass er dann, es war wieder sehr knapp, weil die wieder nach Hause kam, er ist dann schnell ins Zimmer gerollt, sag ich mal, mit den Tablettenriegel und hat sich in die Hose gesteckt und so. Er war am Schwitzen und sie sagt, was ist los? Sie schwitzen ja total, so, mit Schmerzen und sie braucht Schmerztabletten, bitte, ne, damit die abhaut und so weiter. Und die Kapseln von den Tabletten tut er dann halt, macht ein Loch in seine Matratze und packt die dann irgendwie da rein, damit er nicht auffällt, dass er die hat. Und dann sammelt er halt diese ganzen, dieses Pulver in so einem selbstgemachten Umschlag aus Papier. Gibt auch noch eine Szene, wo er dann ein bisschen aufmerksam darauf wird, dass gibt es Zeitungsausschnitte, wo irgendwie Annie involviert ist, Kinderstation, gibt es Tote und so. Also es kristallisiert sich immer mehr raus, dass mit der irgendwas nicht stimmt, offensichtlicherweise, aber mehr als das, was wir bis jetzt so mitgekriegt haben. Und er schafft es gerade so haarscharf noch in sein Zimmer zurück, bevor sie kommt. Auch da für mich Spannungslevel wirklich eine 9 von 10. Also wirklich, viel spannender geht es gar nicht, finde ich. Weil es wirklich so dieser Schnitt-Gegenschnitt-Auto kommt. Er rollt dahin, ist völlig kaputt, ne, weil er immer nicht laufen kann. Und so weiter. Und ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, was würde ich machen, ne? Was würde ich machen? Irgendwie eine Waffe mir holen. Er holt sich auch nochmal später irgendwie ein Messer aus der Küche. Dann merkst du so, okay, jetzt kommt bald der Klimax, weil das fällt ja alles auf. Ja. Messer ist weg plötzlich. Pinguin steht falsch. So, weißt du, Tablettenriegel fehlt. Also er geht immer mehr Risiko ein. Aber was hättest du gemacht? Wie würdest du vorgehen?
Ach du Schande, ehrlich. Ernsthaft, keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung, ernsthaft, ne? Aber ich glaube, dir würde ja auch echt nichts anderes übrig bleiben, so, ne? Als dass du einfach guckst, was du da genau machen kannst. Und das Ding ist, er merkt sich ja dann auch irgendwann, wie sie weggeht, wie lange sie so wegbleibt. Und deswegen hat er dann immer wieder so ein bisschen diese Chance, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, zu trainieren. Und das macht er ja dann auch quasi. Mhm. Er guckt sich dann um, weil er sieht dann auch jedes Mal was anderes. Und der versucht das dann zu greifen und der merkt dann, okay, so, sie kommt jetzt wieder. Aber das natürlich mit diesen Zeitungsartikeln ist ja auch sehr, sehr geil, weil hier auf einmal so der Plot nochmal so einen komplett anderen Twist bekommt. Und wo du dann auch noch auf zuschaust, boah, okay, scheiße, Alter, jetzt wird es langsam kritisch so, ne?
Ja, er ist auch so, der er dann mit seiner, mit der Schreibmaschine trainiert, ne? Er nimmt die dann hoch über die Arme, über den Kopf und trainiert damit so ein bisschen, ne? Pumpt so ein bisschen. Und so weiter. Und da, also es passiert noch ganz viel zwischendurch. Ja, dann haben die auch, korrigiere mich, das müsste auch, glaube ich, jetzt davor kommen, ein Abendessen, sagt er, will das feiern, dass das Buch fast fertig ist. Und dann darf ich oben mit der essen, also nicht in seinem Zimmer, sondern in der Küche. Und dann hat er halt diese Tablettenpulvergeschichte und tut die in Wein. Und ich denke mir so, boah, das ist eine gute Idee, vielleicht kippt die um, okay, dann könntest du vielleicht irgendwie abhauen oder so. Ja, und irgendwie fällt ihr dann das Glas Wein um und das ist alles für den Arsch, der Plan. Ne? Das war so spannend aufgebaut.
Das ist so krank. Das ist
einfach mit einem Move alles für den Popo. So, ne? Das war auch ziemlich geil. Jetzt kommen wir zu der wohl bekanntesten Szene, die, glaube ich, jeder kennt selbst. Ich kannte die, obwohl ich Misery nie gesehen habe. Annie ist der falsch aufgestellte Pinguin im Wohnzimmer aufgefallen. Sie kommt dann nämlich ins Zimmer und sagt, ja, meinst du, ich habe den Pinguin nicht gesehen? Und dann holt sie so ein Holzbrett ist es nicht, so ein Holzklotz. Und einen großen Vorschlaghammer, sie sagt ruhig, dass es zu Pauls Besten sei, ja, was sie jetzt tut. Und ja, dann geht sie hin und sagt ihm irgendwie, dass in Afrika das mal gesehen hätte, dass Diamantenminenarbeiter so am Weglaufen gehindert werden. Legt ihm quasi diesen Block zwischen die Beine und haut dann mit dem Hammer einmal gegen den linken Fuß und einmal gegen den rechten Fuß und die knicken so richtig ab. Also richtig krasse Szene, practical-technisch auch ziemlich gut. Da tut es auch wirklich weh, ja, so. Und ja, dann dachte ich mir, okay, jetzt kann er erst recht nicht mehr laufen, scheiße, jetzt ist ganz für den Arsch irgendwie. Ja, und Paul fällt dann in Ohnmacht, also ja, das ist die härteste und auch, wobei härteste, ja doch schon härteste Szene im Film. Ne?
Ja. So. Das ist ja ist eigentlich
noch effektiv, was sagst du?
Überhaupt bekannteste Szene. Ich will, ey, ehrlich, sogar in dem Moment denke ich mir immer noch, wo sie das so anlegt und er weiß, was ihn erwartet da gerade. Aber irgendwie habe ich immer so das Gefühl, er kann es noch nicht so ganz wahrhaben. Das sieht als Zuschauer immer so aus, als ob er denkt, das macht sie nicht wirklich, weil er ist da so immer dieses, bitte nicht. Bitte nicht. Das geht ja dann immer ne, so ganz ja,
er kann,
ruhig.
Er kann nichts machen. So, das ist das Alter. Perfide, ne?
Weil das ist nicht immer so dieses Nein, er schreit nicht und boah, das kannst du nicht machen. Also, boah, Alter, und dann doch tatsächlich so diese, du denkst halt die ganze Zeit, okay, komm, Alter, die wird das jetzt echt nicht machen, aber dann.
Ja, er ist halt voll ausgesetzt, ne? Er kann nichts machen, gar nichts.
Aber so. Das ist auch so diese Scheiße, weil wenn du damals den Film geguckt hast, dann wusstest du halt echt nicht, was da kommt, so, ne? Aber heute weißt du halt, was da so kommt. Ja? Vor allem, wenn du schon dieses Brett so siehst, dann denkst du dir halt nur in dem Moment. Ne?
Ich habe nur gewartet, dass diese Szene kommt irgendwann. Ne?
Ne? So. Aber du hast auch nicht erwartet, dass die das mit diesem, du sagst ja selber, mit diesem Practical, dass das so krass aussieht, wie so ein Bein so verknickt, das sieht schon heftig aus, ne?
Ja, immer noch. Und ich, also das, der Trick ist, glaube ich, dass es für eine Sekunde zu sehen ist, mal eben kurz, so, dass der Fuß wegknickt, ne? Ja. Wenn es jetzt länger drauf gehalten wäre, würdest du wahrscheinlich sehen, dass es ein Practical ist. Aber schon ziemlich sehr, also gut, ziemlich gut gemacht und auch sehr effektiv, ne? Also gerade im Psychoterror bringt das nochmal einiges, oder? Dann kommen wir zu einem Charakter, den ich von Anfang an nicht ganz durchblickt habe, und zwar den Sheriff. Sheriff Buster. Der kommt so und ist ganz alt schon und guckt dann so nach, also der hat einen Anruf bekommen von der Managerin von Paul, wo der denn ist, weil der ist nicht angekommen in New York. Da macht er sich so an einem Tag mal auf die Suche, fährt so ein bisschen Landstraßen ab und so weiter. Und hat auch eine Frau, die ist auch cool, die drücken sich immer gegenseitig Sprüche, also die fand ich richtig cool, die beiden. Und dann irgendwann kommt so ein Punkt, wo ich dachte, okay, er hat aufgegeben, vergiss es. Ne? Und dann ist es aber so, dass er dann doch weitermacht und dann auch auf eine Spur kommt. Währenddessen hat Pauls Managerin nämlich der örtlichen Sheriff Buster gemeldet und gefragt, wo Paul denn abgeblieben ist. Buster untersucht die Hotelroute, spricht mit Managern, durchsucht die Stadt und findet schließlich die überschlagenen Wrack im Schnee. Das erstmal am Anfang von Schnee bedeckt ist, deswegen hat er das nicht gesehen. Irgendwie ist dann wieder abgehauen und so. Er recherchiert weiter, findet heraus, dass Annie in der Nähe wohnt und ihre düstere Vergangenheit hat er wohl auch herausgefunden. Er fährt zu Annie, Annie sieht den Wagen des Sheriffs ankommen und sperrt Paul direkt in den Keller. Buster spricht mit Annie und schaut sich ein bisschen im Haus um. Annie wirkt höflich, aber ein bisschen verkrampft. Buster entdeckt während des Gesprächs mit Annie immer mehr Hinweise im Haus, wie zum Beispiel komplette Misery-Buchreihe. Dann hat er so ein bisschen so wie ein Schrein aufgebaut und so. Also schon, ne? Er findet Paul aber nicht und verabschiedet sich wieder von Annie und geht aus der Tür. Auf der Treppe des Hauses ankommen, schafft es Paul im Keller mit einem umgestoßenen Grill im Keller, also im Keller, auf sich aufmerksam zu machen. Buster hört das Geräusch, kehrt auf der Treppe wieder um und geht ins Haus. Annie ist nicht da. Er geht dann in Richtung Keller, öffnet die Tür, sieht Paul, wie er auf dem Boden liegt. Der wurde nämlich mit einer Spritze sediert. Also der kann sich kaum regen irgendwie oder reden. Ja, und dann passiert das, was in solchen Filmen immer passiert. Ein Polizist und dann kommt natürlich Annie mit einer Schrotflinte hinter ihn, ja, und knallt ihn einfach ab. Ja, instant tot, ja, das war's mit Buster. Und Pauls letzte Hoffnung stirbt natürlich so ein bisschen. Ne? Also man weiß
im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, genau. Was machen wir jetzt? Na, genau. Also wie gesagt, wie fandst du den Sheriff? Wie fandst du die Sprüche mit seiner Frau, ihn selber? Okay. Der war auch so ein bisschen entspannter unterwegs.
Ja.
Auch, ne?
Ja, ich muss ehrlich sagen, der ist so, in diesem Film, du sagst es selber, ne, wie es in jedem Film passiert, ne, hast du da quasi mit diesem Sheriff das erste Mal so eine geile Bindung irgendwie aufgebaut. Du findest den mega. Du denkst dann auch so, boah, Alter, das könnte echt was werden. Aber dass dann so dieser Twist plötzlich kommt. Aber ich glaube sogar, das ist so eins der ersten Filme, wo das so gemacht wurde, ne? Wo du so denkst, boah, okay, da wird das jetzt endlich sein, mal so das Opfer mal gefunden und wo dann plötzlich dieser Turn kommt und der wird einfach so von nass geknallt und stirbt einfach weg.
Ja, ja, ja. Ich hatte auch echt die Hoffnung, dass er es schafft, den da irgendwie rauszuholen oder ihn zu finden vorher, ne? Dass er ihn rettet. Dann habe ich gedacht, okay, Annie ist nicht da, er geht ins Haus, er hat keine Waffe gezogen, auch dumm, ne? Und dann, ja gut, das wird nichts. Und dann, wie ist dann nur die Frage? Und dann wurde halt einfach ein Rücken abgeknallt.
Aber sag mal ehrlich, in dem Moment nicht auch einfach so schon abgehärtet, dass du wusstest, ja okay, ist ja klar, was passiert.
Ja, ja, doch, in dem Fall schon. Ja, ja, natürlich. Also als er dann sich umgedreht hat und Annie nicht da war, dachte ich, okay, alles klar, das war schon. Boah, er ist alleine auch wieder typisch, ne? Wenn ich einen Hinweis hätte, würde ich nie alleine hinfahren. Ne? Nehmen mindestens zwei Leute mit, so, die ein bisschen gucken hinter dem Rücken und so, aber gut. Das passt halt gut zur Story auch. Ne? Ja. Ich habe mir ausgedacht, die will doch nicht den Sheriff abknallen, weil es ja irgendwie fällt ja schon auf, wenn der Sheriff nicht da ist. Was will denn danach machen? So, ne? Aber gut, und das Auto muss ja auch loswerden von ihm. Also, aber gut, das war halt eine Kurzschlusshandlung von ihr. Ne? Ja, und jetzt kommen wir zum Klimax, zum völligen Durchdreher. Annie erklärt Paul, es ist bald vorbei. Sagt sie irgendwie zu ihm. Sie will einen Selbstmord begehen, ihm erlauben, mit Misery in den Himmel zu gehen. Das heißt, sie plant, dass sie sich erschießt und er sich erschießt oder irgendwie sowas. Und sie knallt ihn ab, sie knallt sich ab, irgendwie sowas. Doch Paul hat einen Plan. Als Annie das finale Kapitel liest, will sie feiern. Paul sagt, man müsse den Abschluss eines Buches feiern, wie immer, also quasi mit einer Zigarette und einem Champagner bzw. einem Dom Perignon. Während Andy in die Küche geht, tränkt Paul das ganze Buch in Benzin. Als sie wieder ins Zimmer kommt, lässt er quasi das Lesen des Endes des Buchs, die ist zutiefst berührt. Und dann zündet Paul das Buch einfach an und die Flammen schießen hoch. Annie schreit, versucht es zu retten und Paul schlägt ihn mit der Schreibmaschine nieder. Deswegen hat er auch trainiert, ja, schön gepumpt. Und da dachte ich mir schon so, oh, ob das gereicht hat, weiß ich nicht. Dann gibt es noch einen brutalen Kampf zwischen beiden, ja, also wirklich... richtig Kräfte zehren, weil er, wie gesagt, immer nicht laufen kann. Annie versucht, ihn zu erwürgen. Er tritt sie mehrfach, Keilerei. Dann schleift er sie über den Boden, schlägt ihr mit dem Romanstabchen ins Gesicht und tritt sie, bis sie regungslos zusammenbricht. Da dachte ich mir schon, okay, ist auf gar keinen Fall vorbei. Da muss was Drastischeres her wahrscheinlich. Annie steht wieder auf, ein letztes Mal. Paul stopft hier die brennenden Stücke Papier in den Mund. Ja, da meint er auch irgendwie so von wegen, ja, nimm das und so, keine Ahnung. Paul stellt ihr quasi ein Bein. Aber mit dem Arm, dass das Bein sich bewegt, weil er kann es ja nicht bewegen. Und dann fällt Annie so wie bei Million Dollar Baby mit dem Kopf auf die Schreibmaschine und ist dann tot. Ist schon ein bisschen, wie nennt man das, von einer Schreibmaschine erschlagen. Die Schreibmaschine, die ihr Traumbuch geschrieben hat, schon ein bisschen...
Ironie des Schicksals,
oder? Ironie, genau richtig. Ne? Wie findest du das Ende? Fandst du es gut? Was hast du zur Schreibmaschine tot?
Es hat halt auch nochmal sowas Symbolisches vor allem. Ne? Das ist schon mega, mega geil gemacht. Aber es ist halt spannend, weil für alles andere wäre ja auch viel zu langweilig. Das kennt man halt auch aus allen Horrorfilmen, wo du weißt, okay, der ist noch, sie in dem Fall ja, ist mit Sicherheit noch nicht gestorben. Und du erwartest da immer wieder so dieses Ding. Aber ich finde, es ist geil. Ja. Es ist, finde ich, schon eigentlich kurz und knackig. Das ist nicht in die Länge gezogen. Es ist top. Mhm. Es ist sehr spannend gemacht. Nee, und vor allem, wie du ja auch sagst, er ist ja immer noch, Tatsache, er ist ja immer noch verletzt. Aber er versucht das halt immer noch mit allen Kräften. Es ist einfach mega.
Ja, ich finde es auch. Also ich habe keiner Punkt des Films irgendwie gedacht, jetzt ist langweilig, weil du hast, wenn es nicht gerade um Annie und Paul geht, hast du noch Buster, der so ein bisschen ermittelt und du hoffst immer noch, dass er auf die Spur kommt. Und dann ist es halt so, wenn du bei Annie und Paul bist, denkst du, okay, was hat sie jetzt wieder vor oder was er vielleicht vor, als Plan auszubrechen und so weiter. Und dann gibt es noch, jetzt könnte man Abspann machen, aber bei dem Film gibt es noch quasi einen Epilog. Und zwar Monate später lebt Paul wieder in New York. Er hat auch einen Krückstock noch. Ein Jahr später, glaube ich sogar, oder sowas. Er veröffentlicht ein neues Buch, ein ernsteres Buch, ein Roman über Traumata oder Trauma. Seine Agentin sagt ihm, dass das Beste sei, was er je geschrieben habe und fragt nach einer Verfilmung, auch wieder wahrscheinlich selbstreferenziell zu Stephen King. Ja. Die sitzen im Restaurant und Paul sitzt im Restaurant und eine Kellnerin, die auf ihn zukommt, sieht dann aus wie Annie. Also die haben ja Kathy Bates genommen, in so ein Dingens gesteckt halt, in so ein Outfit von so einer Kellnerin, kommt dann auf ihn zu und dann blinzelt dann nochmal und dann ist es eine ganz andere Frau natürlich. Also da auch ein Trauma erlebt auf jeden Fall. Und damit ist der Film zu Ende nach einer Stunde 50 ungefähr. Mhm. Ja, was sagst du zum Misery heutzutage? Ist er gut gealtert? Ist es immer noch effektiv?
Punkt. Definitiv. Ich muss halt ehrlich sagen, ich weiß halt nicht, wie das für so Leute eigentlich ist, die überhaupt nicht Fan von dieser Materie sind. Aber wenn ich jetzt trotzdem, so wie du das sagst, glaube ich schon, dass dir der schon gefallen hat, der Film, ne?
Ja, hundertprozentig. Also ich habe, wie gesagt, das erste Mal gesehen. Ich habe auch viele Horrorfilme schon gesehen und so weiter. Aber das ist mal was anderes, sag ich mal so. Und vor allen Dingen auch die Thematik um Fan und Autor und solche Sachen war auf jeden Fall eine coole Nummer. Und würde ich auf jeden Fall nochmal rewatchen irgendwann, um vielleicht ein paar Sachen, die ich nicht gesehen habe, zu sehen und so weiter. Geil, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt überlegt, ja, vielleicht doch nochmal ein paar andere Stephen King-Filme nachzuholen. So, auf jeden Fall. Wobei die ja nicht den besten Ruf haben unbedingt. Ja, also ich habe auch schon so ein paar gehört, die nicht so geil sind von früher.
Es ist ja generell immer so, dass ja die Romane immer viel, viel geiler sind als die Filme. Muss man ehrlich sagen, okay, Misery habe ich noch nicht gelesen, aber auch zum Beispiel sowas wie It, Alter, das ist geisteskrank düster, Mann. Ey, das Ding ist, Stephen King macht das ja mega, mega geil in seinen Romanen, dieses, wie er das schreibt. Ey, du hast das so krass bildlich vor deinen Augen. Du kannst das halt so ein bisschen noch mit dem Film verknüpfen, weil du den schon kennst, aber du hast nochmal ein ganz anderes Bild. Das Schlimmste allerdings ist Langoliers. Oh mein Gott, der ist so schlecht, Alter. Das gibt nicht.
Kenn ich gar nicht. Hab ich noch nie gehört.
Boah, nee, Alter. Ich weiß, den Roman habe ich nie gelesen. Es gibt den Film, der ist so grottenschlecht. Ich weiß gar nicht, warum die den überhaupt gemacht haben. Ne? Aber ich fand eine Sache ganz, ganz interessant, was du gesagt hast, mit diesem vielleicht selbst Eigenreferenz wieder, mit, dass er ja sagt, ich habe jetzt zwar was Neues geschrieben. Weil wenn ich mich richtig daran erinnere, kam tatsächlich auch nach Misery damals das erste Mal so das andere, das war die Verurteilten. Und das ist ja komplett was anderes.
Oh, ja,
okay. Das ist mega, ey. Aber letztendlich muss ich sagen, Misery, das hat so ein 90s-Flair, einfach geil, Mann.
Mm, ja, ja, mega. Ja, Friedhof der Kuscheltiere vielleicht nochmal machen oder sowas in der Richtung, ne?
Ja.
Die neuen Verfilmungen sollen ja nicht so gut sein. Da gibt es ja auch eine neue Verfilmung von Reboot. Naja, sei es drum, wir sprechen nochmal über Fun Facts. Ich habe noch ein paar mitgebracht. Und zwar, Stephen King hasste zuerst die Verfilmung aus gutem Grund. Stephen King schrieb den Roman als Metapher für seine eigene Kokainsucht. Ich wusste gar nicht, dass er kokainsüchtig war. Anfangs fürchtete er, dass der Subtext im Film verloren geht. Er änderte seine Meinung und später lobte er die Umsetzung. Wusstest du, dass er koksabhängig war?
Ich weiß es jetzt gar nicht so immer, wenn ich jetzt so daran denke. Also wie gesagt, ich habe ja früher damit, also das sind ja auch schon 20 Jahre her, wo ich den so richtig krass verfolgt habe.
Ja,
kann bestimmt sein, dass ich das so irgendwie mitbekomme. Wenn ich ehrlich bin, würde mich das gar nicht überraschen. Sag ich nochmal, dass die immer so Drugs und Cokes. Ey.
Ich habe das jetzt im Film gar nicht so im Subtext irgendwie wahrgenommen, ne?
Das ist auch wegen den Tabletten dann wahrscheinlich, ne?
Entweder so oder wegen Annie, dass sie so ein bisschen die Droge widerspiegelt. Die
das kann gut, halt auch sein, ne? Weil man erfährt das ja nicht so richtig, ne? Wer sie so ist, ob die wirklich immer so mit Drogen hat. Vielleicht deswegen ja auch immer diese Stimmungsschwankungen, weil du weißt nicht, ob die sich dann in ihr Zimmer verzieht und sich dann selber so eine Line zieht, damit es ihr wieder besser geht oder sowas. Oder damit sie ausrastet, keine Ahnung.
Ja, wer weiß. Kann sein. Dann noch, Kathy Bates war keine sichere Wahl, trotz späterem Oscar. Kathy Bates war vor dem Film kaum bekannt. Studios wollten zuerst große Stars, der Regisseur Rob Reiner setzte sich hartnäckig für Bates durch. Ich fand das auch ziemlich gut. Also ich wusste nicht, wenn ich jetzt da genommen hätte tatsächlich. Es gibt so Schauspieler, die sind für diese Rolle quasi gemacht. Ne? Sag ich mal so, auch Jack Nicholson bei Shining. Nenn mir jemanden, der das so gemacht hätte. Na, der ist ja auch wirklich crank.
Weil wenn du über die Zeit nachdenkst, wer wäre denn wirklich so eine Rolle für sie? Ich weiß gar nicht, man. Hätte man vielleicht so eine, jetzt Jodie Foster war schon ziemlich, ziemlich jung damals. Es gibt so eine Hepburn, maybe, wie hieß die? Keine Ahnung. Einfach ihren Namen vergessen, Schande über mein Haupt. Aber ich finde trotzdem, sie hat es mega, mega geil verkörpert und ich könnte mir keine andere vorstellen in der Rolle.
Ich auch nicht. Nein. Die Hammer-Szene war im Buch noch brutaler. Im Roman wird Pauls Fuß abgehackt. Reiner ersetzte das durch das Hobbling, weil er glaubte, dass Andeutungen psychologisch grausamer wirkt als explizite Gewalt, finde ich auch. Das hätte dem Film die Tonalität komplett irgendwie umgedreht. Fände ich auch zu krass. Na, das,
quasi ein Saw fast.
Ja, genau, richtig. Das ist ja auch gar nicht. Das ist ein Thriller, ein Psycho-Ding. Das soll Spannung erzeugen und nicht durch Gewalt irgendwie glänzen. So, ne? Kathy Bates spielte Annie Wilkes ohne musikalische Filmuntermalung. Reiner ließ viele ihrer Szenen ohne Musik drehen, damit Bates ihr Timing und ihre Bedrohlichkeit allein über Mimik und Stimme aufbauen konnte. Das habe ich gar nicht gemerkt. Hast du es gemerkt?
Ja, wenn ich jetzt gerade daran denke, weil, wie gesagt, ne, mir fällt der Soundtrack immer auf, wenn sie halt weg ist und James dann versucht, da rauszugehen aus dem Zimmer. Ne? Da hast du immer so diese spannende Musik, aber tatsächlich, Mann, wenn die so da ist, hast du gar keinen Soundtrack. Das ist krass.
Dann haben wir noch einen letzten, und zwar die Schreibmaschine wurde zum psychologischen Werkzeug. Die Royal Schreibmaschine im Film wurde bewusst altmodisch gewählt, um Pauls Isolation zu verstärken. Kein moderner Luxus, keine Technik, nur Mechanik. Fand ich auch ziemlich cool, den Fakt, weil zu der Zeit gab es ja auch schon Laptops und so einen Scheiß. Da hatte ich auch, glaube ich, ein Handy dabei und so, also so ein größeres dann zu der Zeit noch. Also von meiner Seite aus auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Wer noch nicht gesehen hat, wie ich zum Beispiel, holt ihn nach. Den gibt es aktuell jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme auf Prime noch. Kann man sich da auf jeden Fall reinziehen. 1:50, tut nicht weh. Und ist mal was anderes als das typische Horrorfilm-Thriller von heutzutage, finde ich. Ne?
Aber ist dann auch wieder so die Frage, ne? Ist es, weil wir so 90s-Kids sind, nimm mal Millennials, ob die sich das auch noch reinziehen könnten, sowas? Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil wir so Old Heads sind, ey.
Das kann auch sein. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns in 2 Wochen wieder mit einem Thema, beziehungsweise vielleicht ein Review. Wir schauen mal, was wir euch servieren. Dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche und haut da rein, ne?
Tschüss.